meine Leidenschaft. Also vor allem auch unterrichten ist meine Leidenschaft. Also ich habe das nicht, dass ich denke, jetzt geht der Kurs noch 2 oder 3 Stunden oder so. Nee, es macht mir Spaß. Mhm. Es macht mir unheimlich Spaß, Leute anzugucken. Was würdest du jetzt mit diesem Pferd machen, wenn du es selber reiten würdest? Was würdest du tun?
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Mir gegenüber sitzt Stefan Ustjada. Hi Stefan.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du mich auf der Durchreise besucht hast und wir uns in Ruhe unterhalten können. Ich habe hier schon auf meinem Zettelchen stehen, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. All-Around-Training hast du als Slogan oder auf deiner Homepage? Hast du irgendwie einen Slogan oder einen Hashtag?
Naja, es ist schon All-Around-Training, obwohl ich wirklich sagen muss, mein Steckenpferd ist, glaube ich, schon immer diese Jungpferdearbeit gewesen. Damit bin ich auch groß geworden, glaube ich. Und das ist auch das ist die Hauptarbeit, die ich habe. Aber mittlerweile ist es halt so, dass ich sehr viel im All-Around-Bereich unterrichte und trainiere.
Genau, deine Homepage heißt Starting Cold.
Ja,
also
genau.
Das ist der Bezug da drauf, ne?
Ja.
Die Jungpferdesache. Ich verbinde mit dir so als erstes, du bist ja weit weg von uns, also du bist ja im Süden Deutschlands unten, ne?
Ganz unten.
Und ich erinnere mich noch, also erstmal habe ich einen Kurs auf deiner Anlage gegeben für die Jugendarbeit in Baden-Württemberg der EWU. Und eines deiner Aushängeschilder ist ja so ein bisschen die Isi Rot, oder? Isabel Rot?
Ja, genau. Also mit Sicherheit die erfolgreichste Spielerin, die ich im Jugendbereich dann hatte.
Genau, ne? Die verbinde ich so mit dir. Mhm. Ich weiß noch von früher, obwohl ich dich quasi noch gar nicht richtig kannte, dass die Isi das Pferd mit dir trainiert hat, da war ich schon sehr beeindruckt, weil der lief schon damals top. Ja, dann erzähl doch mal, wo genau wohnst du?
Also ich wohne in Oberschwaben in der Nähe von Ravensburg. Und das jetzt mittlerweile jetzt seit 23 Jahren, habe dann eine Reitanlage gepachtet oder einen Teil von einer Reitanlage gepachtet, die man auch dann damals dort aufgebaut hat. Und aber ursprünglich komme ich aus dem Rhein-Main-Gebiet, also ich bin Hesse und seit knapp 30 Jahren bei den Schwaben oder beziehungsweise auch bei den Partnern, wo sie einen Unterschied machen da unten, das ist für die ganz wichtig.
Ja.
Aber ursprünglich bin ich aufgewachsen im Rhein-Main-Gebiet und komm eigentlich, wie hat mir jemand zu mir gesagt, Pferdemensch wirst du nicht in einer Generation, hat mal jemand zu mir gesagt. Also entweder auch über die Eltern oder wie auch immer.
Okay.
Und bei mir war es eben nicht so, also nicht mehrere Generationen. Ich komme aus einer Familie, die nichts mit Pferden zu tun hat, gar nichts.
Okay.
Ich komme so aus einer, wie gesagt, so einer Arbeiterfamilie und ich bin der jüngste von 6 Kindern. Ich habe 5 Brüder, also meine Mutter hatte 6 Jungs zu Hause und die sind alle, also meine 5 Brüder sind alle älter wie ich. Und einer davon, der eben 13 Jahre älter ist wie ich, der war schon immer so etwas pferdeinteressiert. Also mein Bruder Willi Ustjadal, der war sehr pferdeinteressiert. Und über den bin ich zur Reiterei gekommen. Der hat so alles für mich auch ermöglicht. Aber nicht in meiner Kindheit, muss ganz klar sagen.
Okay, wie alt warst du dann, als du angefangen hast?
Als ich angefangen habe, war ich ein Teenager. Also das erste Mal, wo ich so draufsetzen konnte, dürfte, war ich 15, 16. Also eigentlich wirklich erst Späteinsteiger. Es gibt keine Kinderbilder von mir auf Ponys oder so, wie viele von den Kollegen. Das habe ich nicht zu bieten. Für mich gab es als Kind Sport. Also ich war schon immer sehr sportlich. Aber jetzt kommt das Nächste. Ich wollte immer was mit Tieren zu tun haben. Also ich hatte schon immer von klein auf Tiere, also Katzen, alles Mögliche mit Tieren. Und habe mich auch als Jugendlicher schon viel für so, ich habe Ernst Arendt, Hans Schweiger, also Tiere vor der Kamera, dann Konrad Lorenz verhalten. Das hat mich als Teenager wirklich interessiert, diese Sachen. Und dann später, ich habe eine Lehre gemacht bei Opel in Rüsselsheim als Werkzeugmacher, also in der Automobilbranche.
Also was Solides gelernt.
Was ganz Solides. Mama hat gesagt, du lernst jetzt was Solides. Und Mama hat es auch wirklich schwer. Also die war zum Schluss dann alleinerziehend, hatte noch 4 kleine Kinder bei sich. Also es war wirklich eine prägende Kindheit. Also meine Mutter musste in der Fabrik arbeiten und musste diese Kinder aufziehen alleine. Und so haben wir halt bestimmte Werte mitbekommen. Du lernst erstmal einen Beruf, was Ordentliches. Und danach kannst du dann machen, was du willst, wenn es soweit ist.
Ja,
und ich habe, wie gesagt, immer meinen einen Bruder, auch wirklich, also natürlich alle Brüder, aber zu einem Bruder habe ich ein besonderes Verhältnis gehabt, zu meinem Bruder Willi, weil der schon immer so, wie gesagt, so Country-like angehaucht war. Als er schon ausgezogen war, habe ich im Keller irgendwann mal Kassetten gefunden von John Denver und so Country-Musik. Das habe ich schon gehört als Teenager. Das kam natürlich in der Schule nicht so an damals, aber egal, das war so meins. Und mein Bruder ist dann sehr früh weggezogen aus dem Rhein-Main-Gebiet, schon Ende der 70er Jahre nach München. Und hat dann auch Anfang der 80er Jahre die Hufschmiedeausbildung gemacht. Also der war sehr interessiert. Und so kamen ab und zu Hefte, die EWU News oder Zeitung zu mir, als ich noch im DIN A5 war, ganz klein. Und So habe ich das immer so ein bisschen verfolgt und habe gesagt, boah, ist ja interessant, was der für ein Hobby da hat. Dann hat er mir irgendwann das erste Bild geschickt von seinem Pferd, was er sich gekauft hat. Und das war halt für mich trotzdem 300-400 Kilometer weg. Mhm. Und in den Ferien bin ich dann hin und dann durfte ich da drauf sitzen und reiten. Ich muss zugeben, ich weiß, kann mich noch genau daran erinnern, als Teenager saß ich dann zum ersten Mal auf diesem Pferd von meinem Bruder.
War das ein Westernpferd, oder?
Ja, es waren Arabo-Haflinge. Und heute wird man denken, Arabo-Haflinge, uiuiui, was war das? Aber und ich muss sagen, ich hatte auch damals als Teenager, ich kann mich gut daran erinnern, ich hatte sehr viel Angst. Also ich hatte erstmal, oh, um Gottes Willen, so ein großes, mächtiges Pferd zu sitzen, ja. Mhm. Und es war dann aber so, dass es ein total braves, cooles, super nettes Pferd war. Also wenn man nichts gemacht hat, ist stehen geblieben. Also man musste keine Sorge haben.
Und wo sind wir jetzt gerade so hin?
Nein, wir sind jetzt, das, so, das war schon dann so 84, 85, mhm. da war ich so 16, 17. Da durfte ich dann also intensiver in den Ferien mal hin, durfte dann da reiten. Und als ich dann gemerkt habe, ui, es macht Spaß, also musst du vor diesen Tieren keine Angst haben, oder vor diesem Tier keine Angst haben, dann war so, muss ich wirklich sagen, der Bacillus in mir drin. Also dann wollte ich wirklich alles Mögliche wissen und habe wirklich bereut, dass ich da jetzt noch eine Lehre fertig zu machen habe, weil da, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Pferde und nichts. Mhm. Und dann war es so, dass mein Bruder mir geschrieben hat, er gesagt, doch, ganz in der Nähe findet doch ein Turnier jedes Jahr statt. Und dann hat er mir eben geschrieben von dem Sommerturnier Jom Ranch, Großwaldstadt. Ja. Das war nicht ganz so weit weg von mir.
Ja.
Dann bin ich da 86 das erste Mal hin und habe da den ganzen Tag zugeguckt, oder das Wochenende zugeguckt, fand das halt hochinteressant. Habe dann da Kai Wienrich gesehen, Michael Wagert und all die Namen der ersten Stunde und so. Und dachte ich, boah, super Sache, sowas. Also interessiert mich halt. Aber da war für mich nie die Frage, dass ich das beruflich machen könnte. Ich habe mich also sehr dafür interessiert. Mhm. Und dann ging das eigentlich weiter, dass ich meine Lehre fertig gemacht habe, 87. Und dann war mein Bruder schon einige Jahre Hufschmied, der auch dann in Oklahoma auf der Hufschmiedeschule unter anderem auch war.
Ach, cool.
Und dann also Bezug zu vielen Westernpferden hatte. Und mein Bruder hat dann, ich glaube, es war 88 müsste es gewesen sein, die NCHA of Germany gegründet. Also den Cutting-Verband hat mein Bruder gegründet.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Ja, es gab damals sogar zwei Verbände. Es gab den Verband Nord und Süd. Aber mein Bruder hat den Cutting-Verband gegründet und ist dann auch selber Cutting geritten. War unter anderem 88 auf der Amerikaner Bronzemedaillen gewonnen. 89 war er der erste EWU-Deutsche Meister im Cutting. Also, cool. Und da bin ich dann, 87 war das direkt nach meiner Lehre, bin ich dann direkt zu meinem Bruder, weil er hatte dann einen Hof gepachtet. Und so habe ich den Bezug zu Cutting-Pferden bekommen. Also ich habe wirklich angefangen dann auf Cutting-Pferden. Da war ich schon 18, 19. Da durfte ich auf diesen Pferden, die aus den USA importiert werden, reiten. Wir hatten damals nur eine Round-Pen, also mit einem Round-Pen geritten an der Cutting-Maschine. Und natürlich würde man heute sagen, also man tut doch einer, der nicht geübt ist oder nicht solide ist in der Reiterei, nicht auf ein Cutting-Pferd setzen. Aber das war, glaube ich, für mich eine gute Schule, auf diesen Pferden zu lernen, eine Balance und deren Dynamik zu spüren. Und da ich immer sehr sportlich war, bin ich da recht schnell reingekommen.
Ja, ist in Amerika eine Riesenszene. Die Cutting-Szene ist ja größer wie jede andere Szene. Viel größer wie Reining, viel größer wie Allround. Weil ich sage eigentlich immer, man muss nicht richtig gut reiten für Cutting. Man muss sportlich sein. Mhm. Man muss ein sehr gut trainiertes Pferd haben. Dein Trainer sitzt als Turnback neben dir und brüllt dir alles zu. Das darf er ja sogar. Und dann musst du ja nur beim gut trainierten Pferd die Hand runtertun und dich gut festhalten.
Ja, genau.
Aber also ich glaube schon, beim gut trainierten Cutting-Pferd muss sportlich sein, gut sitzen können, aber so richtig reiten.
Genau, das war auch war immer so, also wie gesagt, das darf ich, um Gottes Willen darf man das natürlich nicht kritisieren. Also die Jungs, die das richtig professionell gut machen, das sind natürlich schon, keine Frage. Aber ich habe eben auch in Houston auf der World Show gesehen, Celebrity Cutting, also da sind Leute aufgestiegen, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, die kommen keinen drei Treppen hoch. Hoffentlich wird das Pferd jetzt nicht dynamisch und es war auch wirklich so, dass nach zwei Turns da einer auf dem Boden lag und also wieder abtransportiert musste. Ja. Also da setzen sie ab und zu Leute drauf, Schauspieler. Und es gibt ja auch viele Business-Leute, die ein Cutting-Pferd haben, die gehen dahin. Ja. Zum Wochenende haben die einen
Aber
Spaß.
Aber die Pferde funktionieren schon fast wie Maschinen, kann man sagen.
Ja,
die machen schon viel von selber.
Ja,
also du musst eigentlich noch nicht im Weg sein. Ne? Also
nein, du musst ihn in dem Moment dann loslassen, freilassen und du musst den Knopf wieder finden, sie auszuschalten.
Das ist natürlich ein Patternreiten wie Reining oder so deutlich anspruchsvoller.
Ja,
ne?
Also genau, keine Frage. Und deswegen war auch das dann für mich aber trotzdem bei allem Respekt und wo ich vor dem Cutting habe, mich haben von Anfang an aber immer junge Pferde interessiert. Also ich wollte immer wissen, wie bringt man es denen bei? Also wenn mir dann jemand ein Cutting-Pferd gegeben hat und ich dürfte das reiten und die Möglichkeit hat mir auch mein Bruder gegeben, dass ich da so Cutting-Pferde noch schonen dürfte. Schön, ist schön. Aber ein junges Pferd, was nichts kann, dem etwas lehren, das, ich wollte immer eins haben, dem ich etwas beibringen kann.
Okay, also wolltest du den ganzen Weg verstehen?
Und ja, lernen. ganz genau. Also ich wollte wirklich den Weg verstehen, wie Pferde lernen. Mhm. Und dann war es auch wiederum mein Bruder, der damals dann gesagt hat, Mensch, du interessierst dich so für junge Pferde. In USA gibt es Typen, die machen das hauptberuflich. Also die starten junge Pferde, da gehen andere Trainer hin, suchen welche gut gestartet sind und nehmen die dann für die entsprechenden Disziplinen und so weiter mit.
Ja.
So, und dann... Damals gab es ja nicht wie heute, wo du dir die Videos reihenweise angucken kannst. Damals, Ende der oder Mitte der 80er, gab es die lässige Eleganz, das Jean-Claude Disley-Video. Es gab das Earl Dunning-Buch, das habe ich mir reingezogen, habe mir alle wichtigen Dinge, die ich damals wichtig empfand, gelb markiert. Und dann kam eben das Starting Colts-Buch von Mike Cavill. Das habe ich mir natürlich angeguckt in die Videos und dachte ich, ha. Und da war ich dann schon etwas so, auch in der Hinsicht Autodidakt. Also ich wollte schon, habe die Videos gesehen, wollte rumprobieren, habe viele Artikel gelesen. Und wie gesagt, mein Bruder hat mir da auch viel gezeigt. Auch klar, auf der Hufschmiedeschule hat er auch jetzt andere Dinge gelernt. Also zum Beispiel, die mussten dort Pferde beschlagen, irgendwo auf einer Ranch, die nicht erzogen waren. Also, und so hat er mir dann auch Techniken gezeigt, also wie man einfach... Pferde lernt, die Füße aufheben und nicht in der Art und Weise wie heute. Also wo man morgens ein Wildpferd hingestellt bekommt und dann nachmittags soll der Hufschmied das beschlagen. Also da gab es auch schon andere Techniken und Methoden, ein Pferd so zu trainieren. Und es ist ganz gut, wenn du das alles mal, glaube ich, gesehen hast oder zumindest die Wege kennst.
Ja, auch aus der Praxis heraus. Wenn in den USA da 1000 Junge haben, die ausgeschnitten werden müssen, da können die jetzt nicht 2 Wochen pro Pferd brauchen, um die Beine zu heben. Das ist dann halt so ein bisschen mehr... ein Wirtschaftszweig und die leben davon. Ne? Das ist nicht wie in Deutschland das Familienmitglied.
Ja.
Ne? Hat alles Vor- und Nachteile, aber manchmal muss es dann auch funktionieren. Also
klar, die haben einfach keine Zeit dafür, auch keine Zeit dafür, das zu machen.
Genau, und auch einen anderen Ansatz früher, die Cowboys. Ne?
Obwohl ich natürlich es jetzt natürlich unheimlich relativieren muss, weil ich es heutzutage immer wieder erlebe und ich muss dann immer Rechtsanwalt der Hufschmiede werden. Also ich finde das immer schade oder schlimm, wenn die Hufschmiede sich mit unerzogenen Pferden auseinandersetzen müssen. Und deswegen muss ich dann ganz klaren Punkt hier machen. Also,
ja, ist das, ja auch wirklich körperlich sehr anstrengend, der Job sowieso. Wenn dann noch das Pferd die ganze Zeit zappelt, das ist ja ein unheimlicher Verschleiß für die Hufschmiede. Ne? Mhm. Also, das stimmt.
Aber letztendlich, das war's. Also ich, wie gesagt, es war mir dann unheimlich wichtig. Ich wollte lernen, wie man junge Pferde anreitet. Und wir hatten damals dann einen Hof am Chiemsee, mein Bruder und ich. Und dann kam es zu dem Kontakt der Familie Honstetter. Und der Arno Honstetter ist ja mit Sicherheit für viele Leute im Begriff, der in den USA ein bekannter Reining-Trainer ist. Also seine Eltern hatten damals, das war 88 oder 89, ein Pferd zu uns ins Training gebracht. Beziehungsweise genauer genommen für meinen Bruder. Ich war ja ein No-Name zu der Zeit. Und er sollte sie so ein bisschen an der Cutting-Maschine probieren und so weiter und die mal anfangen. Und dann war es allerdings so, dass ich die dann gelegentlich geritten habe und dann habe ich gemerkt, Mensch, so eine coole, ruhige Stute aus der Schweiz war die gezogen, es war jetzt kein typisches Cowhorse und so. Und dann habe ich mit der so nebenbei, nach dem, was ich wusste, so ein bisschen Drill geübt und so. Und dann war auch Familie Honstetter, die damals vom Bodensee aus, mir gesagt, ach, dann reit du die doch mal und wenn sie wird, fährst du mit ihr aufs Turnier. Mhm. Dann bin ich damals als 1990 mit diesem Pferd auf diese erste DQA Trail Futurity gefahren und hatte dann tatsächlich dort mein erstes Kundenpferd vorgestellt. Mhm. Obwohl ich erst streng genommen vor 3 Jahren das Reiten ernsthaft angefangen habe.
Okay.
Und klar, heute würde man sagen, was war das für ein Niveau vor 30 Jahren? Aber
eine andere Konkurrenz.
Ich muss, ja, Zeit, ne? Aber trotzdem musste ich damals gegen Leute reiten oder mit Leuten reiten, die schon seit 25 Jahren im Sattel saßen. Und trotzdem konnte ich ins Finale kommen, konnte Geld gewinnen und es war alles nett. Und so war mein erster, und es hat mir so einen Spaß gemacht, einfach dieses Pferd da zu trainieren. Mhm. Und so ging es dann eben weiter, dass die Familie Honstetter, die wie gesagt am Bodensee war, auf Zeltpferde gezüchtet hat, die hat mir dann 1990, 91 war es, ein Angebot gemacht, ob ich nicht zu ihnen kommen will, weil sie wollen da so ein bisschen Pferde züchten. Sie hatten den Keen Freckles, also einen schwarzen Colonel Freckles Sohn Hengst und hatten da Pferde gezüchtet und dann konnte ich dort einfach die jungen Pferde einreiten dort.
Eigentlich das, was du wolltest. Ne?
Genau, das, was ich wollte. Also ich konnte dort mit jungen Pferden arbeiten und muss aber dazu sagen, damals konnte man ja noch nicht davon leben und die hatten 2 oder 3 Jungpferde. Also das war nicht so, dass man da als Trainer angestellt war, sondern ich kam dahin und dadurch, dass die auch eine Wirtschaft hatten, also Gastronomie, habe ich immer abends in der Gastronomie gejobbt und habe tagsüber einfach Zeit gehabt, um mich um diese junge Pferde zu kümmern. Mhm. Und so waren da jedes Jahr erstmal 1, 2 Fohlen. Und so sind wir halt, habe ich mir einen Round Pen gebaut, also wir haben einen 25 Meter Round Pen auf einer Wiese gebaut und mehr hatte ich nicht. Ich hatte nur einen Round Pen und eine Wiese und einen Reitplatz, muss ich sozusagen einen Außenreitplatz. Okay. Aber dann haben wir in dem Round Pen eben angefangen, die jungen Pferde zu arbeiten. Und ja, das habe ich dann teilweise auch mit dem Arno zusammen gemacht, der war damals 10, 11, 12 Jahre alt. Mhm. Und wir hatten da wirklich eine schöne Zeit. Anfang der 90er Jahre war
das. Und du hast dir dann Input durch Bücher etc. geholt?
Ja, Bücher. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe dann zu schnell Kontakt bekommen zu Leuten auch aus der EWU-Szene in Baden-Württemberg. Mhm. Und zu der Zeit war nicht weit von uns entfernt Bruce Temlin als Trainer. Und Bruce Temlin hat dann dort gearbeitet, hat, glaube ich, auch mal früher für Steffen Breuig gearbeitet, amerikanischer Trainer. Da hat man so ein bisschen über die Schultern geschaut, was er so macht. Und was ich in der Hinsicht unheimlich interessant fand, also wie schon gesagt, Konrad Lorenz, Verhaltensding, genau, von als meine Kindheit, haben mich schon über diese Tiere da interessiert. Und dann habe ich über den Bruce Temlin das erste Mal diese Trainingsstrategien von Tom Dorns erfahren. Mhm. Also wirklich Roundpen-Arbeit, Pferd wegschicken, zur Arbeit schicken, einladen, herkommen, die üblichen Sachen, was heute normal ist.
Also für diese Bodenarbeit.
Ganz genau, genau. Mhm. Und das hat mich dann schon sehr interessiert auch. Und so habe ich diesen Horsemanship-Gedanke damit reingenommen. Also das, was man in der, sag ich mal, im Pferdeverhalten heutzutage weiß und damit eben mit einbringt. Ja. Und so, aber trotzdem, es war viel Freunde getroffen, mit denen geritten. Das ist etwas, was ich heute manchmal vermisse. Also man hat wirklich vor 25 Jahren hat man sich mit irgendeinem Freund getroffen, der genauso diesen Virus hatte. Yeah. Dann ist man zusammen in der Halle rumgeritten und hat gesagt, wie machst denn du das bei der Hinterhandwendung? Ja, ich mache das immer so. Aha, so machst du das. Und so hat man rumprobiert. Das war so eine Zeit, glaube ich, wo man so rumprobiert. Es gab dann natürlich zwischendrin immer mehr Videos, die man sich auch angucken konnte. Nur bei den Videos hat mir vieles immer nicht gefallen. Es wurde immer gezeigt, wie man das Manöver reitet. Also so mache ich den Spin.
Aussehen soll.
Ja, genau.
Aber nicht, wie man da hinkommt.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Wenn mich heute einer fragt, Unterschied zwischen Reiten und Jungpferdetraining, dann ist es, ein Manöver abrufen ist ein anderer Weg als ein Manöver beibringen. Und das Manöver beibringen, also lehren den Weg dorthin, das hat mich also unheimlich interessiert. Also wie der Weg dorthin geht.
Okay, also wie gesagt, Autodidakt, viel sich fortgebildet und zugeguckt und dann halt wahrscheinlich von den Pferden viel gelernt tatsächlich.
Ja, ganz klar das. Und da muss ich auch zusagen, es war ja auch nur zum bestimmten Niveau. Also ich konnte Pferde anreiten, die konnten Schritt, Trab, Galopp, die konnten Schenkel weichen, Hinteranwendung, es war okay. Also auf große Turniere, auf irgendeiner Ebene war ich da noch lange nicht.
Also Grundausbildung.
Genau, aber was natürlich für mich unheimlich wertvoll war, und da bin ich der EWU dankbar, Anfang der 90er Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, 92, 93, kamen die Jungpferdeklassen. Und das war natürlich endlich eine Bühne, wo ich gedacht habe, boah, jetzt kannst du da deine Pferde reiten, die du nur 3-4 Monate geritten hast. Das langt dir noch lange nicht, um da einen guten Junior-Trail oder was weiß ich was zu reiten. Aber Jungpferdeprüfung kannst du damit reiten. Und das wurde Anfang der 90er dann auch so meine Bühne. Also dann hatte ich wirklich Pferde, mit denen ich da erstmal regional in Baden-Württemberg viele Jungpferdeklassen geritten bin.
Ja, dafür muss man kurz erklären, Jungpferde sind 4- und 5-Jährige, die nur in ihren Altersklassen laufen. Und die Junior-Klassen sind ja von 4- bis 6-Jährig. Und auch, also die Konkurrenz ist schwieriger, weil die alle gegeneinander laufen und auch die Pattern sind deutlich aufwendiger. Das heißt, das Pferd muss deutlich weiter ausgebildet sein. Und die Jungpferde ist ja so eine schöne Klasse wie eine Materialprüfung, sage ich immer. Das Pferd muss ja nicht spezialisiert sein, es muss gut gymnastiziert sein, entspannt auf dem Turnier laufen. Meiner Meinung nach auch die optimale Bühne, Jungpferde an Sport zu gewöhnen.
Ja, genau.
Also es ist eine tolle Klasse.
Genau, das war wirklich also mein Steckenpferd. Also das habe ich wirklich in Baden-Württemberg viele, viele Jahre gemacht. Und habe dann aber, muss dazu sagen, vorher noch das Cutting bis so 92, 94 gemacht. In 92 wurde ich dann mal eingeladen, durfte ich mit der Silvia Czepka damals nach Houston, durfte dort noch bei der World Show im Cutting reiten, bei dem International Cutting bin ich 92 gestartet. Das hat man also, weil ich dann eine Saison vorher war ich in Deutschland recht gut. Ich glaube, 91 hatte ich einige Sachen gewonnen.
Mit einem amerikanischen Pferd?
Ja, genau. Also nicht mit dem Selbsttrainieren, das war mit dem Cutting-Pferd dann. Und dann war der Highlight mit Sicherheit das 92, dass ich dann Houston damit reiten durfte. Dann habe ich nochmal ein Cutting-Pferd besessen, bin dann nochmal auf NCHA geritten und bin 94 auch nochmal eine Europameisterschaftsklasse gewonnen. Aber das würde ich immer abhaken, das hat nichts mit meiner Qualität als Trainer zu tun. Dort hatte ich Pferde gehabt, die ich damals beim Cutting reiten konnte, aber meine Bühne waren wirklich diese Jungpferde und auch das der Virus. Also ich wollte Jungpferde anreiten und
ja, ich denke halt auch, dass jeder Pferdetrainer sowas können muss, um Pferde zu verstehen. Wenn du ein Jungpferd ausbilden kannst und das systematisch aufbauen kannst und dem Pferd deine Sprache beibringen, im Endeffekt ist es ja nichts anderes, dann kannst du auch irgendwann nicht spezialisieren. Aber gerade heutzutage finde ich oft, hast du das Gefühl, die wollen sofort spezialisieren. Die wollen diese Kindergartensachen gar nicht mehr machen.
Ja, genau, das ist so.
Zum Beispiel Verladetraining. Ne?
Ja, genau.
Ein guter Trainer kriegt jedes Jahr verladen. Mhm. Leute, die keine Ahnung haben, die kriegen es nicht verladen. Ne? Was ja auch nicht schlimm ist bei den Laien, aber wenn du halt Profi bist und dir das auf die Fahne schreibst, finde ich schon, dass du verstehen solltest, wie ein Pferd funktioniert und denkt. Ne?
Ja, und da gehe ich mir noch einen Schritt weiter. Natürlich erwartet man das von einem Profi. Und ja, ich muss da manchmal Kritik an manche Pferdeeigentümer üben. Mhm. Wie gesagt, ich habe ja noch ein anderes Hobby. Ich gehe gelegentlich gerne angeln. Also okay. Angeln, da finde ich meine Ruhe, da bin ich auf dem See und habe meine Ruhe. Genau. Aber wenn ich angeln gehe, dann tue ich mich damit etwas auseinandersetzen. Also welche Fische jetzt zu der Jahreszeit, welche Köder und so weiter. Und ich denke manchmal, Mensch, jetzt haben Leute ein Pferd und die investieren mehrere hundert Euro jeden Monat. Und wenn du dich für dein Hobby so wenig interessieren würdest, wie die sich manchmal für das Pferd interessieren, dann würde ich nie in meinem Leben einen Fisch fangen können. Mhm. Und das ist manchmal die Kritik, wo ich habe, unabhängig von der Sportlichkeit. Also wir beide wissen, dass du eine gewisse Bewegung mitbringen musst, sportlich sein musst, fühlen musst, um ein Pferd, aber manchmal auch ein grundlegendes Wissen, wo du denkst, eieiei. Also die haben ein Pferd, aber sie wissen gar nicht genau, wie Pferde in Anführungszeichen funktionieren, so was ihnen wichtig ist und so weiter. Also das ist manchmal so ein bisschen ein Kritikpunkt.
Das stimmt. Da gibt es ja irgendwo diesen schönen Spruch, dass man sich kein Pferd für 30.000 Euro kaufen muss, sondern lieber ein 5.000 Euro Pferd und dann 25.000 in guten Unterricht investieren.
Ja, genau.
Also das ist auch egal, wie teuer das Pferd ist, was du dir kaufst. Du musst es lernen zu bedienen. Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, aber es ist ja so.
Genau.
Jedes Pferd hat seine Knöpfchen, seine Hilfen, seine Kommandos. Jeder Trainer macht es anders. Das heißt, bei dem einen Trainer ist es so, das funktioniert bei dem Pferd aber immer noch nicht. Und ich sage immer, wenn es so einfach wäre, wären wir beide arbeitslos. Dann würde es ja jeder selber machen.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja auf jedem Gebiet seine Profis.
Das stimmt.
Natürlich in der heutigen Zeit kommst du viel schneller an Informationen, wie du selber gesagt hast. Ne? YouTube, Facebook, Videos, Podcasts. Das war ja früher gar nicht möglich. Ne?
Genau, früher musste man rumprobieren, man hat was gehört, dann irgendwie so und so und so hat man rumprobiert.
Genau. Das ist ja genauso wie wenn du nicht tanzen kannst, sage ich immer, und du hast einen guten Tanzpartner und es wird dir erklärt, dann lernst du es viel schneller, wie wenn beide nicht tanzen können und es wird dir nicht erklärt. Mhm. Und so ist es ja mit einem Pferd. Ne? Mhm. Also ich sage immer, ein Pferd macht alles, wenn du es ihm erklärst und es versteht dich. Mhm. Und uns das leisten kann, ist das nächste körperlich. Ne? Mhm. Aber ja. Sehr schön. Ja, dann erzähl doch mal, du hast eine Anlage gepachtet. Wie läuft die so? Was machst du da?
Ja, das ging 97, also ich habe bei Familie Hornstetter gearbeitet, da habe ich dann 91 angefangen, habe 5 Jahre dort gearbeitet, 5,5 Jahre bis 97. Mhm. Und dann habe ich gehört, dass eben ein paar Kilometer weiter auf der anderen Seite vom See, also jetzt von Radolfzell, Baden, rüber über den See nach Oberschwaben, in der Nähe von Ravensburg. Da hatte jemand ein paar Boxen frei und gab es einen Reitplatz, einen Außenreitplatz und sonst nichts. Mhm. Und dann hat ich gesagt, okay, jetzt fängst du mal da an, auf dem Außenreitplatz. Und das war dann damals schon so, dass ich, als ich noch bei Familie Hornstetter gearbeitet habe, dass ich immer mehr Anfragen hatte zum Pferdeanreiten. Mhm. Also immer mehr. Und das wurde dann so viel, dass ich gedacht habe, okay, jetzt wagst du den Sprung in die Selbstständigkeit. So, gut, das war dann 97, da war ich schon 29. Also relativ, weiß nicht, ob es früher oder später ist, aber ich war 29. Und habe dann dort eben mir ein paar Boxen gemietet und habe dann da mal so angefangen. Und dann kamen jede Menge Jungpferde zum Anreiten. Und dann war das so, dass 97, beziehungsweise ja, um den Dreh rum hat man ja in der Reining-Szene war Bozo Rogers sehr bekannt. Mhm. Und ich habe schon damals mir viel auf die Turniere gefahren und so geguckt und auch die Reining zugeguckt. Und dann habe ich den wahrgenommen. Und der hat für mich so trainiert, wie es meinen Werten entspricht. Und was Werte im Pferdetraining sind für mich unheimlich wichtig. Also, ich habe ihn am Abreiteplatz gesehen und wie er mit den Pferden dort umgegangen ist, das hat mir schwer beeindruckt. Und dann dachte ich, okay, wie kannst du es am einfachsten machen, dass du einen Draht zu ihm bekommst? Ich habe 1996 habe ich mal aus Kalifornien einen Jährling importiert. Also ich habe mir mal einen Dox Remedy Sohn gekauft, also eine Bueno Jacks Tochter, also ein Kauhaus gezogenes Pferd. Und dann dachte ich, okay, das bringe ich einfach zu ihm ins Training. Ich dachte, ich bringe es einfach dieses Pferd einem anderen Trainer. Mhm. Und dann habe ich die Chance, da jederzeit hinzukommen. Und
profitierst davon.
Genau, so war das. Und dann habe ich den, ich weiß nicht, 97 oder so, glaube ich, 98 zu ihm ins Training gebracht, habe mir angerufen, ob ich ein Pferd bringen kann zum Training. Ja, könnte ich kommen. Und habe gesagt, ich habe noch ein anderes Junges dabei, das habe ich selber angeritten. ob ich das mitbringen könnte und er immer da so drüber guckt, was ich bisher gemacht habe. Ja, okay, gut. Dann habe ich da hingefahren mit zwei Pferden. Und das ist mein eigenes, was ich jetzt gerade ein paar Wochen geritten hatte, habe ich gesattelt und habe es in der Halle geritten. Dann hat er mich gefragt, hast du den selber angeritten? Dann habe ich gesagt, ja, von Roh an. Ja, möchtest du einen Job bei mir? Und dann habe ich gesagt, ja. Da hatte ich aber gerade die Anlage gebaut. Also ein Teil, was heißt, Anlage war es ja noch nicht. Es war ein Außenreitplatz und ein paar Boxen. Die hatte ich damals gerade gepachtet. Da dachte ich, oh nee, also wenn du das, ich weiß ja, wie das ist, wenn du jetzt dort ein paar Monate arbeitest, da verdienst du ja nichts. Als Co-Trainer kriegst du dein Essen, dein Zimmer und wenn du Glück hast, ein Taschengeld. So, das war damals so. Ja. Dachte ich, aber egal, die Chance musst du dir nutzen. Also bei dem jetzt zu reiten, die Chance musst du nutzen. Ja, und dann habe ich da 3-4 Monate gearbeitet. Ich habe gesagt, ich kann 3-4 Monate. Ja, das sei ihm schon geholfen, er hat so viele Jungpferde und ja, okay. Dann bin ich also, obwohl ich einen Teil von dieser Anlage schon gepachtet hatte, bin ich nochmal nach Schlüsselfeld, der hat damals in Schlüsselfeld gearbeitet, Boso Rogers, und habe dann dort Jungpferde für ihn angeritten, 3-4 Monate. Und das war unheimlich prägend für mich, weil der Mensch nicht nur von seiner Technik, sondern eine unheimliche Persönlichkeit war. Also extrem fair. Ich habe in diesen Monaten, wo ich dort gearbeitet habe, für einen Reining- und Kauhaustrainer keinen einzigen Sporenmarker gesehen. Ich habe nie gesehen, dass ein Pferd in der Wand geritten wurde. Ich habe das nie gesehen. Also ging er mit den Pferden vernünftig um. Das hat mir unheimlich beeindruckt. Mhm. Und er hat mir auch bewusst gemacht. Er hat mir zum Beispiel gesagt, achte drauf, wenn du eine gewisse Ausbildung hast, dass du die konservierst, dass du diese Ausbildung konservierst, also dass sie haltbar ist. Mhm. Und das war so ein Kritikpunkt manchmal auch an vielen jungen Trainern, die haben gute Pferde, die unheimlich athletisch drin, aber sie verbrennen sie. Mhm. Und er hat mir dann von Dunnett Like a Cowboy und Smartin Off erzählt, okay, die er mal geritten hat. Ja. Genau, die er mal geritten hat. Und er hat mir erzählt, weißt du, Stefan, als ich die bekommen hatte, durfte die reiten, die waren World Champion, Reserve World Champion. Glaubst du, dass ich denen noch was beibringen konnte? Nein, die muss ich mental fit halten und dass sie ihre Manöver noch so können. Aber die muss ich nicht schaulaufen und 120 Mal in die Wand reinreiten.
Bei Laune halten.
Ja, genau. Also, und das ist also generell hat der Mensch mich unheimlich beeindruckt. Das hat mir sehr viel gegeben, dort zu arbeiten. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin da reingekniet und ich habe dann auch also gesehen, wie Pferdetraining funktioniert. Also jetzt auch mal in einem Betrieb. Wir haben uns dann morgens um 7.30 Uhr getroffen. Dann hatten, also ich musste nicht satteln, auch für mich. Ich hatte das Glück, für mich wurden, außer die ganz rohen, an die habe ich an den Sattel gewöhnt. Aber die schon an den Sattel gewöhnt waren, die wurden mir sogar schon gesattelt hingestellt. Also ich hatte echt das Glück, dass da Leute waren, die das Pferd geputzt haben, gesattelt. Und so habe ich alle 30 Minuten ein Jungpferd gebracht bekommen, habe es entweder im Roundpen oder mit ihm da in der Halle geritten. Und dann hatten wir eine Liste, also da standen morgens 25 Pferde drauf zu reiten. Dann waren vielleicht 2 ausgefallen, weil der eine einen Husten hatte und der andere vielleicht eine Lahmheit. Und dann waren es noch 23. Und dann haben wir seinen Namen auch reingeschrieben und meinen. Und da hatte jeder von uns über 10 Pferde zu reiten. Mhm. Und am Ende des Tages waren wir dann irgendwann fertig. Und so wurde da gearbeitet, also früh angefangen. Und er hatte auch den Leitspruch, was du am Vormittag nicht geritten kriegst, kriegst du am Nachmittag nicht mehr geritten. Das heißt, wer erst mal um 11 Uhr anfängt und 12 Pferde reiten muss, der wird es nicht mehr schaffen. Mhm. Weil am Nachmittag tauchen die Kunden auf, die wollen dann was von dir, dann bist du in Gespräche verwickelt. Ja. Und das war schon sehr prägend, weil er einfach wirklich ein Arbeiter war.
Und wirklich diszipliniert und fleißig.
Ja, unheimlich fleißig. Also unheimlich fleißig, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und es war dann, irgendwann kam der letzte Tag und ich musste dann gehen. Es war wirklich, ich musste ja auch meine Sachen zu Hause bezahlen, musste dann wieder zu Hause Pferde reiten. Und dann hat er mir wirklich ein Abschiedsgeschenk gemacht, wo ich ihm heute noch dankbar sein. Der hat damals im Westernhaus eine Anzeige geschaltet und hatte meinen Namen reingeschrieben und hatte dann geschrieben, dass die Jungpferde, die im Moment für ihn gestartet wurde, die beste Gruppe war, die je für ihn gestartet wurde, und hat dann meinen Namen drunter geschrieben und dann ging es bei mir los. Also dann hat die Trainingsszene bei mir geklingelt und viele Trainer, namhafte Trainer kamen zu mir, wollten Jungpferde angeritten haben. Mhm. Und dann war erstmal mein Lebensunterhalt gesichert. Also ich konnte dann da eine Halle bauen, wo ich jetzt bin. Wir haben dann 2000 eine Halle gebaut, also beziehungsweise 98 schon eine kleine Halle gebaut, nur so eine Bodenarbeitshalle von 30x12. Mhm. Da konnte ich mindestens mal Jungpferde starten. Ja. Dann haben wir danach 2 Jahre später eine normale Halle noch gebaut, so 20x40er Halle, also normale Halle. Ich konnte zumindest dann dort reiten. Und wie gesagt, durch diese Geschichte bei Boso Rogers habe ich halt Jungpferde gehabt und konnte meine Rechnungen bezahlen.
Ja, also du hast viel gelernt von ihm.
Ja.
Und es hat dir Türen geöffnet, weil du aber auch fleißig warst und dich da bewiesen hast. Ne?
Ja.
Deswegen, das war ja eine Win-Win-Situation, obwohl du nicht gut bezahlt wurdest, jetzt in Anführungszeichen. Aber du hast super viel gelernt, du konntest mir über die Schulter gucken und danach haben sich Türen geöffnet für dich. Ne?
Genau, das war also wirklich...
Durch deine Empfehlung.
Ja, genau. Das war also wirklich für mich ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich diese Chance damals nicht genutzt hätte. Mhm. So.
Ja, super.
Und ja, so ging das. Und da eben, wie gesagt, dann ging das 2000 los und dann wurde, wie du jetzt anfangs gesagt hast, ja, Stefan, Allround-Training. Und ich dann kurz eingehakt bin und habe gesagt, ja, Jungpferde. Also die ersten 10, 15 Jahre war schon Jungpferde. Ich habe dann auch wirklich auch für die EWU mal 2000 einen Artikel geschrieben, über die EWU-Zeitung, einen Artikel über Jungpferde starten und so weiter. Aber dann kratzt ja auch manchmal ein bisschen was am Ego. Das heißt, wenn du dann so und so viele Jahre reitest und alle sagen irgendwie, ja, kannst du hingehen, aber der kann nur junge Pferde anreiten. Ja. Das hat mich dann natürlich auch wieder ein bisschen gekratzt und dachte, willst du schon ein bisschen mehr können, als nur junge Pferde anreiten?
Ja, ja.
So, und dann habe ich mich mehr und mehr für den Allround-Bereich interessiert. Natürlich als junger Mensch, Cutting, klar, und Reining sowieso, weil da geht die Post ab, ist dynamisch, das willst du machen. Aber desto mehr ich dann auf den EWU-Turnieren war, Jungpferdeprüfungen und so weiter, dann habe ich mir den Allround-Bereich angeguckt und habe Leute gesehen in der Western Riding und habe gesehen, dass die anders reiten wie die Rehne. Auch die Horsemanship-Klasse, die ja noch, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich glaube, um 2000 rum war das eine reine Amateurklasse. Gut, heute haben wir die Leistungsklassen, aber damals gab es ja Amateur, Limited Amateur Open.
Genau.
Und die Horsemanship-Klasse war früher, glaube ich, mal eine reine Jugend- und Amateurklasse, ganz früher.
Genau so ist das immer noch bei der AQHA. Die EWU hat es dann geöffnet, auch für die Profis.
Genau, und dann wurde es geöffnet, genau, und dann hatte ich halt auch, naja, wer so einen Kreis links und rechts galoppieren kann, noch reite ich halt mal so eine Horsemanship mit. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, ich bin ja da mitgeritten, ich weiß nicht mehr, 2000, 2001, 2002, ich weiß nicht mehr genau, bin ich da mitgeritten. Und die, die da gut drin waren, die haben hinterher, Stefan, das war nett, dass du da mitgeritten bist, also mit dem Startgeld hättest du auch eine Pizza kaufen können. Also, das wäre besser angelegt gewesen. Ich habe gesagt, wieso, Kreis links? Ja, nein, du musst das mit möglichst unsichtbaren Hilfen. Da kannst du nicht pumpen wie in der Reining und machen wie so ein schlichter Handwerker. Also ich hoffe, die Rehner verstehen mich jetzt nicht falsch.
Ja.
Aber damals bin ich geritten wie ein schlichter Handwerker. Und dann war das so, dass ich, ja, du musst halt mit unsichtbaren Hilfen, ach so, die Übergänge mit unsichtbaren Hilfen, ja, und ein Headset, Oberlinie, Linie, guten Ausdruck. Aha, okay. Ja, logischerweise, habe ich was vergessen. Genau, aber das kam noch dazu, ganz genau. Es kam noch dazu, im Cutting hast du ja deine hängenden Schultern und all das. War, also ich war damals locker auf dem Pferd, aber schlampig, würde ich sagen.
Ja.
Und dann habe ich Videos gedreht von mir selber. Ich wollte sehen und habe gesagt, oh nee, um Gottes Willen, das wird nie was. Und dann nur als Beispiel, also für mich war heute, wenn ich rückblicke, Horsemanship, so komisch das vielleicht manchmal klingt, für mich die wichtigste Disziplin, um mich nochmal eine Schippe weiterzuentwickeln.
Mhm.
Plötzlich musste ich trainieren, aus dem Stand gesetzt anzugaloppieren. Das habe ich vorher, also im Cutting brauchen wir es ja schon gar nicht, aber in der Reining auch schon mal gleich gar nicht. Da kannst du Hüfte schieben bis zum geht nicht mehr.
Mhm.
So.
Ja.
Und dann musste ich ein Pferd gerade angaloppieren können, musste Übergänge, musste anhalten, rückwärts richten und all diese Sachen brauche ich jetzt nicht groß erklären, aber die in dieser Disziplin. Und dann musste ich mein Training umgestalten. So.
Mhm. Neuer Ansatz.
Ja, und dann muss ich auch dazu sagen, es wird zwar manchmal die EWU so ein bisschen belächelt, aber ich glaube zwischen 2000 und 2010, die EWU in Baden-Württemberg, da sind schon klangvolle Namen mitgeritten und die war ja auch mit dem Rheinland, darf ich dazu sagen, haben wir ja immer ein Battle bei den Mannschaftsmeisterschaften, glaube ich, gehabt, also Baden-Württemberg. Und da waren da schon Leute am Start, die unheimlich gut und stark waren, also im Amateurbereich auch. Ich nenne da jetzt mal einfach so Namen, die mich also heute geprägt haben, gar nicht so jetzt bekannte Trainer, aber Michael Mützel, Robert Meyer, als ich die habe reiten sehen,
mhm,
hatte ich gedacht, die reiten anders. Die reiten
extrem ordentlich, ne?
Genau.
Kann man das so
ja
nennen. Ne?
Und mit einer Minimalhilfengebung. Und jetzt sind wir wieder bei der Entwicklung Training des Pferdes.
Mhm.
Also am Anfang hast du ja vielleicht eine etwas robustere Hilfengebung bei einem Jungpferd,
mhm,
aber dann verändern sich ja die Hilfen und wenn es super läuft, in eine Minimalhilfengebung, dass man kaum noch was sieht oder nichts mehr sieht.
Mhm.
Okay. Und auch diesen Prozess wollte ich verstehen. Und da gab es Amateurreiter, die mir als Profi geholfen haben. Da habe ich also auch den Michael um Rat gefragt, den Robert um Rat gefragt, auch gesagt, also ich bin beeindruckt, wie eure Pferde laufen können. Also wie ihr das hinkriegt, wie
ja
machten ihr das und so.
Ich erinnere mich noch an die beiden, weil die waren damals schon groß im Slackreiten, dass die Pferde
genau
an einem Slack liefen, also am durchhängenden Zügel. Und die haben sich immer trotzdem korrekt gestellt und gebogen.
Hm.
Also das war damals echt der Wahnsinn, ne? Also es gibt sehr viele, sehr starke Amateure auch immer noch,
mhm,
weil die manchmal vielleicht fast ein bisschen mehr Zeit haben, habe ich das Gefühl, für ihr Pferd und ein bisschen akkurater sind. Der Profi hat die Kunden, viele Pferde, viel zu tun, den Anlage und manchmal, glaube ich, hat man da als guter Amateur fast einen Vorteil, wenn du ein nettes Pferd hast und dir wirklich Zeit für dieses eine Pferd nimmst.
Ja, und über Jahre ausbildest,
genau,
dann noch über Jahre.
Genau.
Ja? Also wirklich ein Prozess über Jahre.
Ja.
Und so muss ich heute wirklich eingestehen, also es ist so, du kannst das ja bestimmt bestätigen, aber Reining ist für mich schon lange nicht mehr die Königsdisziplin, weil um ein Reining-Pferd zu trainieren, braucht man ein paar Monate, ob jetzt 15, 18, 20, egal. Mhm. Aber ein gutes, solides Western-Riding-Pferd kriegst du in dieser Zeit nicht hin. Das ist also ein langer, wirklicher Prozess. Und jetzt kommen wir wieder und dann noch diese Ausbildung konservieren, dass sie über viele Jahre hält und stabil ist. Ja. Das ist schon...
Dass das Pferd das versteht und gerne tut. Natürlich ist es Arbeit, sage ich immer, aber wenn das Pferd, gerade meine, also eigentlich alle meine Pferde laufen regelmäßig im Gelände, Das ist ja Ausgleichstraining für den Kopf, für den Körper, und du kannst ja nicht jeden Tag in der Halle trainieren. Mhm. Und ich glaube, da übertreiben es dann manche, wie du sagst. Ne? Mhm. Also dieses, gerade in den Action-Disziplinen wie Cutting und Cowhorse und Reining, die wollen Spaß haben, das macht ja auch Spaß. Du bist ja Sky High, wenn du aus einer Cowhorse kommst. Ich bin auch Cowhorse gewesen, das macht schon richtig Spaß auf den Pferden. Ne? Aber es ist natürlich erstmal körperlich sehr hart. Und dieser viele Speed, das kannst du natürlich nicht auf Dauer machen. Ne? Das ist, denke ich, ähnlich wie beim Springen. Die brauchen viel Gymnastik und dann machst du mal zwischendurch die Manöver, um die auch bei Laune zu halten. Sonst brennst du die Pferde schnell aus, glaube ich, oder?
Ja, genau. Denke ich auch. Denke ich auf jeden Fall so. Also, ja, jedenfalls. Und so kam das dann im Allround-Bereich. Und dann bin ich, dann wirklich ab 2001, 2002, habe ich mich viel für die anderen Disziplinen interessiert. Also ich bin sehr viel Trail geritten, Horsemanship, Reining auch noch. Ich bin German Open auch noch. Training geritten, also verschiedene Disziplinen, weil für mich gibt es so einen Begriff, werde ich nie erreichen, aber es schwebt ganz oben, Complete Horseman. Complete, nicht Horseman, sondern Complete Horseman. Also möglichst viel über viel zu wissen. Also viel zu wissen über viele verschiedene Trainingsmöglichkeiten.
Ja.
Und wenn man mich heute fragt, was ist ein guter Trainer? Jemand, der weiß, was zu was führt. Also bei diesem Typ von Pferd, phlegmatisches Pferd, kann ich mit dieser Technik den Wacher bekommen. Mhm. Diesen Sensiblen da hinten in der Ecke mit der gleichen Technik brennen die Sicherungen durch. Also was zu was führt. Und bei manchen Training-Lektionen, Manöver, machen wir das Pferd quick, also ein bisschen schneller, Rollbacks, zackig, bumm. Was wir in den Trail aber jetzt nicht unbedingt so haben wollen. Mhm. Also das Zeitfenster zwischen Aufforderung und Reaktion ist vielleicht geringer als bei den Pferden, die auf Reflexe trainiert sind. Mhm. Und deswegen glaube ich, hat mich das zumindest interessiert. Also viele, ich bin sogar, obwohl ich habe ja mit Westernreiten anfangen dürfen, aber ich saß vor dem Fernsehen und habe rumgezeppt. Und dann plötzlich kam Springreiten. Und da hat ich gesagt, guck mal, was die da so machen. Früher hätte ich weitergeschalten, bis Fußball oder sonst was kommt. Ja. Aber ich springe, jetzt guckst du dir das mal an. Und dann hat mich nicht beeindruckt, wie hoch und weit die springen, sondern da war irgendein Zeitspringen. Und ich fand es unheimlich, genau, wie die Schulter dieser mächtigen Pferde auf engem Raum zur Seite ging. Also wie eng die abbiegen können mit diesem mächtigen Pferd. Da dachte ich, Wahnsinn. Also da muss eine gewisse Rittigkeit dahinter sein. So. Und dann habe ich tatsächlich mal gefragt nach jemandem, ob ich mal so 1,72 m, 1,75 m Springpferd reiten. Ich hatte keine Ahnung. Also jeder da. Und habe gesagt, okay, mach die Sprünge, aber bitte auch nur so 40, 50, 60 Zentimeter. Mehr nicht. Also ich bin da drin nicht ausgebildet. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich wollte mal gucken, wie so ein Pferd. Ja. Und das hat mich interessiert. Wie kriege ich so ein mächtiges Pferd zur Seite? Kriegst du das auch irgendwie zur Seite so? Und klar, mit Schulterkontrolle, begrenzten äußeren Zügel. Und wenn das Pferd das versteht, wird es funktionieren. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Begriff. Also Complete Horseman ist etwas, wo, glaube ich, man versucht...
Habe ich noch nie gehört, den Begriff, muss ich sagen.
Ja, Complete. Also, ja klar. Also, dass du... Es gibt viel, weißt du, Reining-Spezialisten, gibt Western-Riding-Spezialisten. Und wenn du jetzt nach den Trainingsmethoden des Reiners trainierst, dann kriegst du in den anderen Disziplinen Defizite. Und wenn der... Deswegen glaube ich...
Also meinst du Complete Horseman alle Disziplinen, aber auch zu jeder Art von Pferd?
Ja, genau. Ganz genau. Das ist für mich...
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Also ich meine unterschiedliche Typen. Wirklich unterschiedliche... Unsere Aufgabe ist es ja, wir sind ja Lehrer, Trainer und Lehrer. Lehrer für Tiere. Jetzt sind wir wieder beim Verhaltens. Mhm. Aber egal, wir sind Lehrer für Tiere. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Tieren zu helfen, aus meiner Sicht.
Ihr Job zu machen.
Ja, diesen Tieren zu helfen. Ja. Und bei der Jungpferdearbeit haben wir ja ganz oft, also ich sehe das ja, ich gehe auf eine Messe oder auf ein Turnier und sehe einen Abreiteplatz und sehe ein völlig verzweifeltes Jungpferd. Ein völlig verzweifelt, also schreiend, tänzelnd, egal was. Und der Reiter kann jetzt nicht verstehen, dass die Knöpfe heute bei diesem Pferd, wo es zum ersten Mal auswärts ist, nicht so ist wie zu Hause. Ganz genau. Jetzt hat er keine Erfahrung. Jetzt weiß er nicht, was er tun soll. Jetzt fängt er meistens an zu strafen oder etwas
den
robust
Druck zu erhöhen.
Genau. Genau. Und es funktioniert ja nicht, wenn du einem kleinen Kind, was Angst hat im Schwimmbad, weil es zum ersten Mal ins Schwimmbad geht oder ins Meer, das kannst du ja nicht anschreien, sondern dem musst du helfen. Und bei allen Grundprinzipien des Horsemanship-Gedanke von Tom Dorrance, bei allen Grundprinzipien, also wir sind ja immer Alpha-Tier, Leadership und Alpha-Tier, trotzdem ist unsere Aufgabe, diesem Tier zu helfen. Und das ist wieder Complete Horseman, ist dann für mich ein Springpferd, was verweigert vor dem Sprung aus. In verschiedensten Gründen nützt es nicht, indem ich sinnvoll drüber prügel. Und so gibt es, glaube ich, in allen Disziplinen, wie kann man diesem Pferd helfen, wieder besser zu werden, Vertrauen in diese Arbeit zu finden. Zumindest ist das ein Gedanke, den ich habe. Ich will mir nicht anmaßen, dass mir das gelingt, aber es sind Gedanken, die in mir sind.
Das macht für dich einen guten Horseman aus.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Und es gibt so einen kleinen Satz, dass den guten Reiter erkennst du an den Schleifen, die er gewinnt. Und den sehr guten erkennst du daran, wie er mit dem Pferd umgeht, was in der Situation gerade nicht zurechtkam. Und da sehe ich erfahrene Leute, die dem Pferd, wo jetzt nicht funktioniert hat, sagen, okay, dem kann ich helfen, so muss ich jetzt umgehen, das wird dann das nächste Mal besser. Mhm. Und manche verlieren ihre Nerven. Und manch einer, der gar keine Erfahrung hat, verliert oftmals die Nerven. Und dann kann man diesem Tier nicht helfen.
Die Realität ist ja oft opportunär, dass die Leute auch noch nicht mal halb so gut reiten, sage ich immer. Ja. Die reiten ja ganz anders wie zu Hause. Und dann hat das Jungpferd Angst und da oben, der friert auch ein. Und dann muss eigentlich da oben der dem Jungpferd sagen, alles gut, komm, wir machen das so und so. Ne? Mhm. Und das deswegen sind natürlich die Jungpferde bei uns Profis auf Turnieren deutlich besser aufgehoben. Mhm. Weil wenn die einmal schlechte Erfahrungen haben, das ist auch wirklich schwer wieder wegzukriegen.
Ja,
ne?
Ja, um jetzt zum Beispiel, jetzt sind wir gerade bei dem Punkt, Isabel Rhodes, Jackson Top, den habe ich in den Jungpferdeprüfungen geritten, als er vierjährig war. Und ich ging zum ersten Mal an den Start, er ging rein und er war auf dem Arbeitsplatz, ganz tolles Pferd. Er ging rein, sah den Richter und das Richterblatt 20 Meter Rollback aus der Halle raus. So, und dachte ich, okay, morgen Nachmittag habe ich nochmal eine Jungpferdebasis. Gehe ich wieder rein, konnte anfangen zu traben, wieder am Richter vorbei, der sieht die Richterblatt, wieder Rollback weg. Mhm. Weg, also dann wirklich die ersten zwei Starts, Katastrophe. Also wirklich, wo ich gesagt habe, ei. Gut, kann nach Hause gefahren mit nichts, mit gar nichts. Und dachte, das ist ein gutes Pferd, was mache ich bloß? Beim nächsten Turnier bin ich zu dem Richter im Vorfeld gegangen und habe gesagt, ich werde meinen ersten Start vermurksen. Ich werde reinkommen, werde zu ihnen reiten, weil ich hatte ein Problem, werde absteigen, das Pferd loben, neben ihnen eine Pause geben und werde dann die Halle wieder verlassen. Mhm. Kann ich das machen? Mhm. Also ich will keine Sonderdinge hier behandeln, aber ich glaube, dieses Pferd braucht das. Ja. Und dann bin ich beim nächsten reingeritten, bin beim Richter stehen geblieben, abgestiegen, habe den gelobt, Sattelgurt gelöst und bin rausgegangen. Ja. So, es hat 20 Sekunden gedauert, das Ganze. Ja. Und dann war es erledigt. Ab dann habe ich 5-mal hintereinander mit ihm gewonnen, also die ganze Jungpferdeprüfung gewonnen.
Hast du sie ihm in Ruhe erklärt?
Also ganz genau, dass dieser Richter auch etwas Positives ist. So.
Ja, ist ja wie mit der Brücke. Wenn das Pferd nicht über die Brücke geht, soll ich absteigen und drüber führen. Und dann nach den Richter fragen, der Platzierung, ob man nochmal drüber reiten darf. Da bringt es nichts draufzuhauen oder einen Druck zu erhöhen. Dass die Angst haben und zögern, ist ja normal.
Ne? Ja, und dann. Entschuldigung.
Nee, und dann ist man ja. Diese Rainer sind natürlich reaktiver. Der war ja Raining Cowards. Ja, genau. Die machen Rollback und so weg. Das ist bei den modernen Plotterpferden, die bleiben eher mal stehen. Ne? Ja. Aber da sieht man auch wieder die unterschiedlichen Pferde. Ne?
Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dem Tier helfen. Das heißt, wenn das Kind Angst hat, in den Keller zu gehen, dann nützt es nichts, wenn der Vater runter schreit oder das Kind verprügelt, weil es nicht in den Keller geht. Genau. Weil zum Schluss kriegt es mehr Angst vor dem prügelnden Vater als vor der Dunkelheit. Genau. Das heißt, und deswegen müssen wir dem Tier helfen, zumindest in der Situation. Mhm. Natürlich weiß ich auch, dass in bestimmten Situationen wir mal deutlich strenger werden müssen. Aber ein Pferd, was noch keine Erfahrung hat, dem müssen wir eher helfen.
Ich sage immer, man muss ja nicht strafen. Weil ich strafe ja eigentlich nur, wenn ich mir sicher bin, das Tier macht absichtlich etwas falsch. Mhm. Und wenn das Pferd im System ist, wenn es richtig macht, wird es gelobt. Dann machen die nichts absichtlich falsch. Die machen sowieso nie absichtlich was falsch. Dann hat die Kommunikation vielleicht nicht funktioniert. Aber die sagen doch jetzt nicht aus Spaß, ach, ich reite jetzt da rein und ärgere den Stefan und drehe mal eben rum. Das ist ja eigentlich, wenn sich ein Pferd so entzieht, wie man es ja oft auf Turnieren sieht, ist ja ein Hilfeschrei. Mhm. Hilfe, ich verstehe dich nicht. Das sind die Pferde, die rennen, das sind die Pferde, die klemmen, das sind die Pferde, die kicken, das sind die Pferde, die nicht in Hänger wollen. Eigentlich schreien die ja nach Hilfe. Ne? Und das hat jetzt auch nicht so was mit Romantik zu tun. Aber das ist eigentlich so dieses Zeichen, ich krieg's nicht hin.
Ja, und letztendlich wieder, sind wir wieder beim Verhalten, Verlust, also für dieses Tier, wenn man sich mit diesem Tier auseinandersetzt, ist es ein Verlust von Sicherheit. Letztendlich wollen Pferde immer Sicherheit haben, am liebsten in ihrer Herde. Genau. Wenn wir die im Training bieten können, auch gut. Mhm. Wenn wir es schaffen, das Ganze nach auswärts zu verlagern, Kurse oder Turnier, super gut. Mhm. Aber wenn dann die Sicherheit mal verloren geht, wegen Show-Arena, Amerikaner, Tumulte, klar, dann, wenn die Sicherheit verloren geht, können wir es nicht erzwingen. Es geht in der Situation nicht.
Genau. Weil dann auch die Instinkte funktionieren. Genau. Und das auf das Pferd und Fluchtpferd. Ne? Ja. Gerade wenn die unter Adrenalin sind, dann kriegst du die auch gar nicht mehr gut. Ne? Also alles, was du dann tust, macht es eigentlich schlimmer. Ne? Ja. Und das ist leider das Problem, weil ich viel in der Reiterei sehe, immer gleich Druck erhöhen, wenn es nicht funktioniert. Anstatt zu überlegen. Ist ja genauso, Wie wenn du ein spanniges Pferd im Gelände hast, das ist so der Klassiker. Was machen die Leute? Ziehen immer fester am Zügel und irgendwann flitscht ihnen das Pferd ab. Es geht ihnen durch die Hand. Ne? Mhm. Und ich habe ein gutes Urvertrauen in Pferde. Ich habe wirklich gute Erfahrungen im Gelände. Ich bin, glaube ich, 1000 Mal in meinem Leben in der Halle runtergefallen, fast noch nie im Gelände. Sobald die dann, wenn ein Pferd zum Beispiel Angst vor irgendwas hat, dann reite ich da vorbei und dann lasse ich das lang. Und das können die meisten. Mhm. Weil in dem Moment, wo du lang lässt, entspannt sich ja das. Dieses Druck rausnehmen. Ne? Mhm. Und was machen die meisten? Den Druck erhöhen. Und das ist dann auch, wenn die Bombe explodiert, sage ich immer, oder?
Mhm. Ja, so ist es so. Genau. Man sieht es auch gelegentlich auf Abreiteplätzen. Also auf Abreiteplätzen zum Beispiel, ein typischer Klassiker. Jemand kommt mit seinem jungen Pferd auf dem Abreiteplatz, da hängt Bandenwerbung, Lautsprecher, egal was. Also drumherum Tumult. Ja. Und dieses junge Pferd ist sichtlich nervös. Und viele machen aus meiner Sicht den Fehler, jetzt sofort Außenhufschlag. Sofort Außenhufschlag. Und ich glaube, es ist besser, mit diesem jungen, total verstörten Pferd ins Zentrum des Reitplatzes zu geben. Erstmal, wo mehr Sicherheit herrscht. Alle galoppieren draußen rum. Und erst, desto lockerer und sicherer wird, dehne ich normalerweise aus Richtung Hufschlag. Am Ende gehe ich dahin, wo es gefährlich ist. Ich gehe erst ins flache Wasser und dann ins Tiefe. Ja. Wenn ich jetzt sofort mit diesem nervös einzelnen ängstlichen Pferd dem Hufschlag entlanglaufe, dann geht die Lautsprecherwerbung an, der Hund bellt, die Bandenwerbung kommt, dann springt es 5 Meter zur Seite und ist in seinem Misstrauen bestätigt. Deswegen, wie du sagst, lieber erstmal, glaube ich, in die Zone gehen, wo es sicherer ist und dann etwas nach außen ausdehnen. Zumindest bin ich damit immer gut gefahren.
Genau, also wir machen das eigentlich auch, dass wir außen rumführen, wie du sagst. Und wenn ich merke, die Pferde sind ganz komisch, gehe ich eher raus und longiere die ab. Punkt 1, dass die Druck ablassen, ohne Verbindung mit Reiter und Showarena. Und was wir dann oft machen, ist, die erstmal in der Abreiterhalle reiten. Weil bevor die nicht gezettelt sind, sollen die ja gar nicht in der Showarena diese Negativerfahrung haben. Ne? Also kommt ein bisschen aufs Pferd an. Man will natürlich immer viel in die Showarena, aber wenn du merkst, dein Pferd ist auf 180, dann werde ich einen Teufel tun und damit in die Showarena gehen. Genau. Ich sage immer allen Laien vor allem, einfach in die Longe hängen. Dann können die mal ihren Dampf ablassen. Da sind ja Pferde, die waren gestern noch auf der Weide, alles gut, und dann flippen die aus an der Longe, was die zu Hause nicht tun würden. Ne? Aber das macht jeder anders, aber wichtig ist, dass das Pferd sich wohlfühlt. Ne?
Genau, wichtig ist, dass du ihm einfach helfen kannst und dass du dein Pferd kennst. Also wirklich, wenn du sagst, okay, den führe ich 2 Mal draußen rum, dann hat er es gesehen, dann ist es für den erlegt, dann macht das natürlich so, gell? Also um Gottes Willen.
Aber das geht ja nur, wenn du die Erfahrung hast. Auf dem ersten Turnier weißt du noch gar nichts.
Genau. Den Messen ist es zum Beispiel so. Ich hatte es ganz oft in meinem Leben, dass ich auf eine Messe gegangen bin, weil ich mal wieder irgendwo in einer halben Stunde Jungpferdetraining erklären sollte. Dann komme ich mit dem Dreijährigen auf eine Messe und ganz viele Zuschauer drumherum. Dann bin ich am Anfang zum Beispiel wirklich erst in der Mitte. Ich mache ein bisschen Bodenarbeit in der Mitte, auf einer 8 bis 10 Meter Wolte.
Eine Aufgabe?
Genau, beschäftige das Pferd eben und dann dehne ich es etwas aus. Aber wie gesagt, so gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wissen, was zu was führt und was diesem Tier heute hilft. Das ist unsere Aufgabe.
Also wir fahren immer einen Tag vorher auf die Turniere und messen. Ja. Ich will da in Ruhe reiten, in Ruhe ablongieren, das Pferd akklimatisieren und dann kann ich auch das Pferd und ich einen relativ guten Job machen. Mhm. Egal wie alt oder jung. Aber ich bin kein Fan, mit dem Jungpferd am Turnier zu fahren und loszuschauen. Also an alle den Tipp, fahrt einen Tag vorher hin, akklimatisiert euch und holt die Pferde auch oft aus der Box. Ne?
Dieses
einmal kurz reiten und weg, sondern vielleicht erstmal eine Runde spazieren gehen, dann den Hänger ausräumen, dann longieren und wieder irgendwas machen und dann reiten.
Genau.
Ne? Es geht ja gar nicht ums Training, das muss zu Hause passieren.
In Bewegung sein.
Es geht um die Gewöhnung. Ja. Und dann haben wir oft die Pferde, die viel Weide und Offenstall kennen, dann sind die 10 Tage in Kreut eingesperrt. Also meine Pferde kommen jeden Tag 3 Mal aus der Box, mindestens. Mhm. Egal wie alt, egal wie jung. Aber die müssen ja sich die Füße vertreten, die brauchen Beschäftigung. Die sind ja sonst nicht so viel eingesperrt. Selbst wenn die körperlich was tun und Turniersport laufen, die dürfen sich wälzen, die dürfen grasen gehen. Weil du kannst ja nicht auf einmal alles anders machen. Mhm. Ne? Und das vergessen viele. Gerade bei den langen Turnieren ist das halt echt ein Problem, dass die Pferde da 10 Tage sind und du die echt, wir waren letztes Mal mit 12 Pferden auf der DM, dann musst du, wenn die 3 Mal am Tag alle rauskommen, dann bist du schon busy. Ne? Mhm. Also, aber was das Pferd gewohnt ist. Ne? Mhm. Wenn die 4 rauskommen, ist das echt eine wichtige Sache. Ja, super. Ja, sehr schön. Das heißt, du bist jetzt mittlerweile auf deiner Anlage immer noch aktiv, aber auch viel kurstechnisch unterwegs. Ne?
Ja, genau. Also ich bin da jetzt seit, wie gesagt, 23 Jahre oder im nächsten Jahr sind es 23 Jahre, wo ich die Reitanlage gepachtet habe und einen Teil davon. Und bin aber mittlerweile sehr viel auf Kursen unterwegs. Also
hast du Brittpferde?
Nein, ich habe das irgendwann mal wirklich gequittet. Also ich habe, keine Ahnung, 25 Jahre Brittpferde eingeritten und hatte immer Warteliste, 4-5 Monate. Aber dann ist Folgendes passiert. Ich hatte, keine Ahnung, du kennst es ja, du hast so und so viele Brittpferde, dann rufen die Leute an und wollen zu diesem Unterricht kommen. Dann musst du denen absagen. Also nein, ich muss am Tag so und so viele Pferde reiten. Und da habe ich es im Laufe der Jahre immer etwas reduziert. Mhm. Also ich hatte dann, zu meiner Hochzeit musste ich mal 15, 16 Pferde am Tag reiten, also wirklich ganz viele hatte. Dann habe ich gesagt, okay, mehr wie 12 nicht mehr, mehr wie 10 reite ich nicht, mehr wie 8 reite ich nicht. Und so wurde das immer reduziert. Ja. Und dann habe ich irgendwann, also ich hatte dann auch eine Co-Trainerin ein paar Jahre lang, oder viele Jahre lang eigentlich, die bei mir gearbeitet hat. Und so hatten wir immer 12 Brittpferde da, sie die Hälfte, ich die Hälfte. So ungefähr hatten wir es gehabt. Und dann hatte ich nachmittags viele Leute, die halt zum Unterricht gekommen sind. Und jetzt auch betriebswirtschaftlich brauche ich dir ja nicht erzählen. Ich kann mal ganz kurz eine Kalkulation hier aufstellen zu meiner Zeit, als ich der reine Beritt, als ich den noch gemacht habe, habe ich 400 Euro nur für den Beritt bekommen.
Und wenn,
ja, genau. Und wenn du 20 Mal im Monat reitest, also so, dann bist du bei 20 Euro pro Beritt brutto als Selbstständiger. Das ist in der Kalkulation eines Betriebes eine Mischkalkulation und da wirst du keinen großen Gewinn erwirtschaften. Zumindest also, dabei nicht.
Das ist mehr als das Doppelte.
Ganz genau.
Also
und so muss man natürlich auch rechnen, aber es ist ja, wie gesagt, es ist eine Leidenschaft.
Ja.
Aber es nützt
dir
nichts, wenn an der Leidenschaft am Ende des Jahres nichts übrig bleibt. Das heißt, du musst schauen, dass alles irgendwie funktioniert. Und so habe ich dann, als es mit den Kursen auch immer mehr wurde, und da muss ich ja wirklich dankbar sein. Also ich habe wirklich das große Glück, dass ich mehr Anfragen an Kurse habe, als ich machen kann. Und dann kam das immer mehr, dass die Leute mich auch, obwohl ich ganz im Süden bin, darf ich nach Hamburg fahren oder nach Bremen. Ich hatte auch Kurse Österreich, Schweiz, was jetzt bei mir fast mehr in der Nähe ist. Aber es kam immer mehr. Und dann musste ich schon teilweise freitags auf den Kurs wegfahren. Sonntags, abends hatte ich fertig, kam das Montag zurück. Also ich war 4 Tage weg.
Mhm.
Und dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, jetzt hörst du mit dem Brit komplett auf.
Mhm.
Weil, es kommt jetzt auch der nächste zu, ich möchte doch immer ganz ehrlich sein, da war ich schon 45, 46, 47. Und als immer noch mit diesem Stempel der Jungpferde, habe ich natürlich immer noch Pferde bekommen, auch teilweise 5-jährige Spanier, Hengste, wo es nicht immer ganz einfach war, diese Jungpferde zu reiten. Weil, ja, genau. Und muss ich ganz ehrlich sein, das war noch nie meins. Also bewusst Problempferde machen, war noch nie meins. Also es gibt Kollegen, die das gern machen und gut machen, aber ich war nicht der Lehrer für extreme Sonderschüler, die schon 5 Stück runtergebockt haben. Das wollte ich einfach nicht. Ich wollte gerne immer mit Jungen anfangen und das ist ja eh dann manchmal, dass auch, da sind doch welche dabei, die nicht ganz einfach sind. Aber so war es dann so, dass ich eben diese Starting Calls dann 2015, also vor 5 Jahren, schon bewusst aufgehört habe. Also Jungpferde gegen Geld für andere Leute einzureiten.
Mhm.
Ich habe dann teilweise nur noch so von Bekannten und Freunden genommen oder Pferde, die man kannte, so wo du weißt, okay.
Ja.
So, und natürlich ging das 2 Jahre gut.
Ja.
Also 2 Jahre ohne junge Pferde anreiten, ging gerade noch gut. Und dann habe ich gedacht, okay, nee, das geht nicht. Und dann habe ich meine eigenen wieder. Also ich habe heute meine eigenen Jungpferde und ich reite nur noch meine eigenen Jungpferde ein.
Mhm.
Und bin halt unheimlich viel zu Kursen unterwegs.
Mhm.
Kursen. Und was ich ganz viel auf meiner Reitanlage mache, es kommen Leute mit jungen Pferden, die bei mir Urlaub machen. Also die kommen mit dem, 2,5-Jährigen und wollen sagen, ach Stefan, was soll ich jetzt die nächsten Monate machen? Sage ich, mit denen den Übungen kannst du vorbereiten. Also ich gucke ihnen so ein bisschen über die Schulter, tue aber auch sehr oft ihnen empfehlen, also wenn ich sehe, dass das, also dass die reiterlichen Fähigkeiten da überhaupt nicht da sind, dann sage ich, bring das Pferd zu irgendeinem Kollegen in Beritt, der dann eine solide Arbeit macht. Und weil ich glaube, es ist mir schwer zu sagen, du hast die Fähigkeiten nicht, aber das könnte gefährlich werden. Wenn du keine Erfahrung hast, könnte das für dich vielleicht gefährlich werden. Deswegen lass das jemand machen, der Erfahrung darin hat.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich aber ganz viele Leute, die auch begleitend bei mir anreiten. Also die wirklich über...
Also kann man quasi so einen Privat-Individualkurs bei dir buchen?
Sagen, ja, genau. Also
Stefan, ich möchte 4 oder 6 oder 8 Tage kommen mit meinem Pferd. Und
genau, und das ist so individuell. Also es kann passieren, dass am Montag 4 neue Leute dastehen. Mhm. Der eine hat einen 2,5-Jährigen dabei und sagt, ich möchte nächstes Jahr anreiten, was kann ich denn jetzt tun?
Ja,
die anderen haben ein Pferd dabei und sagen, du, Lobover ist nicht so gut, wie kann ich an der Lobover arbeiten? Dann machen wir die Lobover und der dritte sagt, mein Wechsel ist nicht solide, der Takt im Wechsel kann man daran arbeiten. Also da habe ich völlig unterschiedlich. Da bin ich auch froh drum, dass ich zumindest ein Grundwissen über die verschiedenen Disziplinen und Trainingstechniken habe, um den Leuten da im Allround-Bereich zu helfen.
Also so eine große Zielgruppe mit
dabei. Ja, ganz genau.
Also du kannst verschiedene Level, verschiedene Ansprüche. Verschiedene
genau, und das ist aber das ist auch das, was mein täglich Brot mir heute sichert. Also muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, nur Jungpferde wäre, ja gut, wenn du das machst, okay, aber...
Ja, aber es schont natürlich auch deinen Körper, ne?
Ja,
also,
ganz klar.
Wir sind ja schon Sport, den man sehr lange ausüben kann, aber natürlich merkt man schon mit den Jahren, wenn du früher so viel Pferde geritten hast, das machst du nicht, bis du 60 bist. Ne?
Ja, und auch da, ich sage immer zu den Leuten, in unserem Job, der unheimlich körperbelastend ist, also wenn du jetzt wirklich 20, 30 Jahre Jungpferde reitest, dann geht das auch schon auf den Körper. Und es gibt natürlich Ausnahmen, die das mit 70, 75 noch gemacht haben. Aber ich glaube, wie soll ich sagen, später musst du mehr dein Wissen verkaufen. Also du musst später mehr dein Wissen verkaufen. Also statt nur deine Arbeitskraft auf dem Pferd. Ich möchte heute keine 15 Pferde mehr reiten müssen. Also das möchte ich nicht müssen.
Nein, das stimmt.
Genau.
Ist auch schwer, dann Qualität zu liefern, finde ich. Also dann ist das so ein Abreißen, in Anführungszeichen, ne, von so einer Liste, ja, mache ich auch nicht. Und ich bin jetzt erst 36, aber ich habe auch so maximal 10. Ne? Also, ja. Das ist aber auch schon die Obergrenze. Ja, und dann hast du gesagt, du hast die EWU-Trainerausbildung hinter dir?
Ja, ich habe das mal gemacht, weil ich ja, wie gesagt, ich habe keine berufliche Ausbildung. Und da ich einfach auf die Nummer sicher gehen wollte, habe ich das, ich war einer der ersten, 98, glaube ich, oder zweiter, dritter Lehrgang, glaube ich, in Baden-Württemberg oder so, 98, wo ich dann auch gleich diesen, zumindest Trainer-C-Schein gemacht habe. Und damit ich da einfach versicherungstechnisch auf der sicheren Seite bin, so als Selbstständiger, genau. Das habe ich dann damals gemacht und natürlich damals war ich auch noch so ein bisschen Cowboy-mäßig angehaucht und dann habe ich gedacht, hey, machst du da mal mit. Mhm. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Man lernt dort was, also man lernt auch einen Einblick zu bekommen auf viele Dinge. Jedoch muss ich jeden warnen, die Kunden, die heute zu mir kommen, die kommen nicht oder wissen gar nicht, dass ich diesen Schein habe, sondern die meisten Kunden bewerten an anderen Kriterien. Also du kannst nicht sagen, jetzt bin ich Trainer C, B, was weiß ich was, jetzt habe ich einen Beruf und die kommen. Nein, die Kunden kommen nicht. Die Kunden kommen nur, wenn du solide Arbeit ablieferst.
Das stimmt.
Glaube ich. Deswegen gibt es ja viele Trainer, die keinen Schein haben und sehr populär sind, weil sie gute Arbeit abliefern. Und es gibt Trainer, die haben einen Schein und...
Genau, das ist ja eine Reitlehrerausbildung, sage ich mal. Das ist schon mal der erste Fehler, den viele. Das heißt zwar Trainer, aber es ist jetzt nicht der, der die Jungpferde unbedingt gut anreitet. Es ist eine Reitlehrerausbildung und ich finde es halt sehr gut. Mir hat es unheimlich viel gebracht, dass ich aus der Praxis komme, weil Reiten und Unterrichten sind ja zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Ne?
Ja.
Ich kann mein Leben lang schon reiten, dem Alter entsprechend, würde ich sagen. Aber das Leuten zu erklären und dann auch drei Leuten, zum Beispiel im Reitunterricht, alle drei haben ja bezahlt. Was denn? Das ist ja auch die Sache. Einzelunterricht ist ja noch recht easy, aber drei Leute, das hat mir unheimlich viel gebracht in dieser Trainerausbildung, in dieser Reitlehrerausbildung, das zu strukturieren, zu organisieren. Gerade in den Kursen, wo du 12 Leute hast, die du nicht kennst, da kannst du ja auch, ist auch schwierig, nur Einzelunterricht zu geben. Also, das ist, C ist der für die Einsteiger, Richtung A ist dann für Leistungssport. Und ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, wenn die Leute es machen, weil sie lernen ja schon was. Mhm. Natürlich, du hast jetzt von Bodo Rogers gelernt, hast einen weiten Weg gegangen, aber gerade Leute, die es vielleicht nebenberuflich machen oder so, ein bisschen Reitunterricht mit Anfängern und so, da kriegst du schon mal eine Grundidee vom strukturierten Reitunterricht. Ne? Mhm. Und da finde ich es manchmal schade, dass das so abgelehnt wird. Natürlich, die großen Superstars brauchen es nicht, weil die können es ja, das ist richtig. Mhm. Aber es gibt ja auch eine breite Masse, die netten Reitunterricht geben möchte und sich trotzdem fortbilden möchte. Ne?
Genau, also ich war damals, wie gesagt, es waren die Anfangskurse und ich war da erst ein bisschen skeptisch, aber dann machst du mit, weil du brauchst du einen Schein für Sicherung. Aber desto mehrere Tage ich da drin war, und mit heute, also über 20 Jahre später, ist es bestimmt um Längen besser geworden als bei mir damals. Aber trotzdem, ich war Tag für Tag da drin gesessen und sagte, ah, interessant, jetzt hast du wieder was gelernt. Wir sind da auch zusammen geritten und, ah, super, also ich würde das nicht missen wollen.
Nee, also, finde ich auch eine super Sache. Also diese pädagogische Schiene ist ja auch nochmal was anderes. Und mir hat es unheimlich viel gebracht, ein besserer Reitlehrer zu werden, obwohl ich ja noch lange nicht fertig bin. Das ist ja das Schöne an unserem Job, man wird ja jedes Mal besser, mit jedem Reitschüler und jedem Pferd. Ne?
Ja, und es war damals lustig, also ich habe den Kurs damals mit Madeleine Heverlin gemacht, damals zusammen. Und seit dieser Zeit eigentlich verbinden wir uns eigentlich auch eine gute Freundschaft so. Und wir haben dann uns gegenseitig unterrichtet und ich war ganz lustig, Jahre später traf es wieder Amerikaner, also ich hatte, weiß nicht mehr genau, einen Pleasure geritten oder irgendwie sowas, und sah mich auf der Tribüne, winkte mich runter und sagt, ah Stefan, fällt dir irgendwas auf, an meinem Sitz muss ich was verbessern und so weiter. Das fand ich dann ganz amüsant, da dachte ich, Mensch, sie ist x-fache Euromeisterin, das habe ich nie gewonnen, aber trotzdem haben wir uns damals kennengelernt und uns gegenseitig, sage ich mal, verbessern können. Uns gegenseitig einfach verbessern können.
Ja, es verbindet so ein bisschen. Und das finde ich manchmal, wie du schon sagst, so ein bisschen schade. Ich habe so ein paar Leute wie Etienne Hirschfeld und Sita Stepper und Anna Görlich beim Trainer A, wo ich den Trainer A mitgemacht habe, kennengelernt besser. Und jetzt auch im Meister mit der Christina Ornhausbach und der Alina Wandelt. Also man trifft sich nochmal auf so einer Ebene und kann sich austauschen. Ne? Das ist, irgendwann kocht jeder so sein eigenes Süppchen. Man sieht sich auch im Turnier, man unterhält sich auch nett und so. Aber so irgendwie mal gemeinsam irgendwas machen und Austausch, da hast du recht. Das wäre irgendwie schön, wenn man sich da irgendwie unter Profis zwischendurch mal trifft. Ne?
Ja, und es war, also für diesen Kurs war es auf jeden Fall so. Und wie gesagt, ganz früher, zur Anfangszeit war es so, zu meiner Pionierszeit war das so. Also da hat man sich wirklich getroffen und hat auch auf den Turnieren noch Zeit. Heute ist ja so ein Turnierplan, der ist ja so
getaktet.
Ja, und wenn ich das jetzt sehe, wenn ich das höre, was die Kollegen da schon in manchen Interviews gesagt haben, wir saßen dann abends zusammen und hatten noch einen schönen Abend auf dem Turnier, das ist ja heute ganz schwer noch möglich. Also die,
es ist halt mehr Leistungssport wie Freizeithobby. Halt so. Ne? Ja. Also es ist, die Turniere werden größer, man hat mehr Pferde dabei, diese parallel laufenden Zeitpläne, das ist schon wirklich, deswegen, wenn man hört, die feiern da abends so, es freut mich, ich feiere auch gerne, aber ich habe da gar keine Zeit zu. Man möchte ja auch einen guten Job machen. Ne? Mhm. Ja, sehr schön. Ja, super. Dann habe ich noch zum Abschluss des ersten Teils zwei Fragen an dich. Und zwar die erste Frage ist, Was wollte der kleine Stefan als Kind immer werden? Also, wusstest du das? Hast du so
eine... Ja, ich hatte einen Traum. Ich weiß, der war fast unerreichbar. Ich wäre gern Tierfilmer geworden. Also, okay. Tierfilme, so, das, wie gesagt, Ernst Ahrendt, Hans Schweiger, das waren so meine Pioniere, Tiere vor der Kamera. Das habe ich lieber geguckt als alles andere. Also, Tierfilme wäre ich gern geworden.
Also, schon immer die Leidenschaft für Tiere.
Ja, genau. Und Natur. Tiere und Natur.
Und was würde jetzt der große Stefan dem kleinen Stefan sagen, was er geworden ist? Also, wie würdest du deinen Job umschreiben? Oder dein Lebensstil?
Ja, heute habe ich das, was es mir unheimlich Spaß macht. Ich habe eine gewisse Freiheit. Ich kann Leute glücklich machen. Sie wollen meinen Rat. Und das gibt ein unheimlich gutes Gefühl. Unheimlich gutes Gefühl, den Leuten helfen zu können und Kunden zu haben, die einfach gerne zu dir kommen, weil sie einfach deinen Rat brauchen in einem bestimmten Bereich. Es gibt ein super Gefühl. Deswegen, da würde ich, glaube ich, sagen, würde ich jederzeit wieder so machen. Mhm. Auch wenn meine Mama damals die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat, als ich in der Automobilbranche gut bezahlt aufgehört habe. Aber heute ist sie dann doch stolz auf mich, weil sie sagt, okay, der Junge kommt in Deutschland rum und die Leute wollen was von ihm wissen.
Ja. Und du machst es gerne.
Das ist meine Leidenschaft. Also vor allem auch unterrichten ist meine Leidenschaft. Also ich habe das nicht, dass ich denke, oh, jetzt geht der Kurs noch 2 oder 3 Stunden oder so. Nee, es macht mir Spaß. Mhm. Es macht mir unheimlich Spaß, Leute anzugucken. Was würdest du jetzt mit diesem Pferd machen, wenn du es selber reiten würdest? Was würdest du tun?
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für den ersten Teil.
Gern geschehen.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.